Wie läuft so dein typisches Influencer-Leben ab?
Früher, eine Zeit lang, habe ich immer von zu Hause gemacht. Jetzt bin ich in so einem Coworking-Space hier in Berlin und arbeite da eigentlich immer relativ viel. Ich bin von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 7 Uhr abends da. Und ja, ich mache immer morgens eigentlich so ein bisschen die kreative Arbeit, habe da so einen groben Contentplan, den ich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber habe dann mal ein Video über ETFs, wie man da investieren kann, dann über P2P-Kredite, dann mal Krypto und immer so ein bisschen abwechselnd. Zwischendrin kommt mal eine Frage rein, dann kommt vielleicht mal ein Video, wo eine Anfrage kommt, irgendwie was in dem Twitter-Bereich zu machen. Also das ist wirklich querbeet, aber jetzt nicht, dass es irgendwas in Stein gemeißelt sind. Mittags mache ich dann eher Stunden irgendwie Skript schreiben, Präsentation bauen und so weiter, ist der Kopf irgendwie ein bisschen voll. Dann nimmt man die leichteren Aufgaben, vielleicht mal irgendwie Support eben, dann irgendwie Kommentare beantworten, wo natürlich auch immer mehr kommen. Mit steigender Reichweite kommen natürlich auch mehr Fragen und das, und wir haben das immer so ein bisschen eingeteilt und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man kann es jetzt nicht grob sagen, was ich an welchem Tag mache. Ich mache das eigentlich so, wie ich gerade Lust und Laune habe, was anfällt, dann kommt auch mal die Steuer irgendwie und dann kommt das mal wieder rein und ist dann die DSVWO und dann so, es kommt immer mal was Brennliches rein, das muss man dann auch abarbeiten.
Okay. Und du sagst ja auch, oder du, ich gehe mal davon aus, du verdienst ja auch wahrscheinlich Geld mit deinem YouTube-Kanal, oder?
Davon könnte man noch alleine leben, ja.
Okay. Und wann hat es ungefähr so angefangen, dass du sagst, okay, hier kommt jetzt ein bisschen was rein? Du hattest eingangs irgendwie gesagt, du warst auf einer Reise und hast dann schon gemerkt, hey, da kommt passives Einkommen. War das schon damals bei dem ersten YouTube-Video? Oder wie hat sich das so entwickelt, wo du dann auch gesagt hast, hey, damit davon kann man auch leben oder da kann man auch noch mehr machen, ja?
Genau. Also das hat vor 4 Jahren auf dem Kanal habe ich ein Video gemacht, dann lag das die ganze Zeit rum, dann war ich reisen, habe es gesehen und habe gesehen, aha, da kommt auch was rum. Und dann ging das immer so weiter, immer wieder ein neues Video gemacht und im Finanzbereich ist es relativ gut, weil erstmal wird von YouTube mehr bezahlt für die Klicks, weil die ja auch ihre Werbung zahlen. Die Unternehmen dann die Vermittlung von so Konten sind viel. Das sind teilweise hunderte Euro, die man da bekommt, wenn man ein Konto vermittelt. Also das ist was ganz anderes, wenn man irgendwie nur ein E-Book vermittelt, was 5 Euro kostet. Also dahin geht es auch schon mit viel kleineren Reichweiten profitabel. Das kommt natürlich ganz auf die Nische an. Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal profitable Nischen, aber auch Nischen, die viel schwieriger sind, wo man größere Reichweiten braucht, wo weniger Leute unterwegs sind. Also ich habe, glaube ich, bis man davon leben konnte, hat es wirklich 2 Jahre ungefähr gedauert. Und dann geht es natürlich immer peu à peu weiter. Jede Woche ein Video, kommt natürlich darauf an, wie viel Content man macht. Wenn man jetzt natürlich 7 Tage die Woche was produziert, wächst es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller, weil die Leute es dann wie eine TV-Show verfolgen können. Aber der Rahmen, so ungefähr 2 Jahre, also man muss schon einiges an Ausdauer mitbringen am Anfang. Deswegen, wenn man das nur nebenbei macht, würde ich eher raten, anstatt wenn man sagt, okay, ich mache das von heute auf morgen und habe die Hoffnung, jetzt verdiene ich 100.000 Euro damit, sondern man vielleicht neben Studium, neben der Schule, neben dem Beruf, muss man abends sich halt mal die 3 Stunden hinsetzen und das investieren. Das habe ich auch damals gemacht, wo ich den Videokurs gemacht habe und alles andere noch nebenbei war. Ich habe das halt wirklich in 3 Monaten immer in diesen Extra-Stunden, die ich wirklich investiert habe, dann produziert und aufgenommen und geschnitten und so weiter und so fort. Also man muss was dafür tun, damit das passive Einkommen bleibt und kommt überhaupt auch. Ja, also das ist, glaube ich, so immer dieser kleine Trugschluss, dass man das einmal macht und dann dreht sich das Rad immer weiter. Aber man muss das Rad auch immer wieder anstumpfen, damit es dann wirklich weiterläuft. Also perpetuum mobile, das läuft, ist es nicht leider.
Ja. Ja, das finde ich auch immer lustig. Also da muss ich auch echt für die Influencer eine Lanze brechen. Vor allem auch, sage ich mal, im Blog- und YouTube-Bereich ist es noch extremer wie in Instagram. Aber auch da bei den guten Kanälen, ja, wenn dann immer welche sagen, ja, das ist ja keine Arbeit oder da steckt ja wenig so dahinter. Also ich kenne es auch von vielen, was man auch, ja, investieren muss in Zeit. Es ist ja nicht einfach nur das Video drehen, sondern es ist Schneiden. Ja, bei dir ist es ja noch mal, sagen wir mal, komplizierter. Du machst ja noch Gedanken mit den Erklärvideos und so weiter. Und ja, das ist ja schon eine enorme Arbeit. Und da ja, vermisse ich auch immer, dass die Brands irgendwie das Gesamte sehen. Also letztendlich, selbst auch wenn ich so einen Instagram-Kanal jetzt als Brand buche, ja, dann kriege ich für den Preis, ich kriege ein Model, ich kriege Fotograf, ich kriege das ganze Make-up und Visagisten-Geschichten und ich kriege noch die ganze Reichweite und so weiter, ja. Wenn wir das jetzt einzeln buchen würden, wäre da deutlich mehr, aber ja, also wie lange brauchst du jetzt gerade ungefähr?
Für ein Video. Also ich brauche relativ lange. Ich mache das erstmal so, dass ich ein Skript schreibe. Das ist dann teilweise Recherche. Gut, Grundwissen von dem Thema habe ich meistens. Aber dann nochmal ein Thema einlesen. Vielleicht sogar so mal ein wissenschaftliches Paper lesen, so trocken sich das anhört. Aber das von der Uni, damals kennt man das halt noch. Dann wirklich die Präsentation bauen, braucht man nochmal sehr lange. Dann das Ganze aufnehmen geht relativ schnell. Das mache ich immer so in einem Take sozusagen. Ich spreche das ein mit der Präsentation. Und dann das Ganze nochmal einzustellen mit den Link zu teilen und so weiter und teilweise 14, 16 Stunden für ein Video, also das sind zwei volle Arbeitstage, die da weggehen und das als ein Mann quasi, also es ist schon einiges, was man da aufbringen muss, also man kann bei vielen Fragen, macht immer mehr Videos, es würde gar nicht gehen, also wenn ich das nicht habe, kann auch vielleicht irgendwie gehen, aber also das wird unterschätzt auf jeden Fall. Also es ist viel, viel Arbeit und das kann man eigentlich fast nur durchhalten, wenn man dafür brennt, wenn man das liebt, weil wenn man das einfach nur macht, um Geld zu verdienen, wird man das glaube ich nicht lange durchhalten, wenn man merkt, okay, da kommen nicht die Millionen rum, die man sich erhofft hat.
Ja, und du hast ja auch das alles dementsprechend auch beigebracht. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass du ja so Learning by Doing, denke ich, und das sind auch viele schweißige Stunden, die du da investiert hast, um dass es erstmal so ist, dass du jetzt heutzutage in Anführungszeichen nur noch 14 bis 16 Stunden brauchst, ja. Wenn da wahrscheinlich ein Laie das machen wird, wird er wahrscheinlich eine ganze Woche oder länger brauchen.
Definitiv, ja. Man ändert sich mal hier im Algorithmus wieder, dann okay, wie kann man das Bildchen wieder verbessern? Also das ist ja gleich nur im Business arbeiten, diese, was man nicht vergessen darf, am Business zu schrauben, wie kann man das noch besser machen, wie kann man es besser verteilen, das muss man ja auch nochmal machen. Also kann man eigentlich drei volle Arbeitstage schon für sehen, wie man das Business am Leben erhält und ein bisschen weiterentwickelt. Also das ist, und dann hat man noch den Rest, den man auch irgendwie erledigen muss. Also das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Und du hast ja gesagt, bist jetzt auch auf Instagram. Wie siehst du hier die Entwicklung? Du hast schon gesagt, da kommt auch schon einiges zurück. Springst du jetzt da auch auf das Thema Stories mehr ein? Weil ja hier auch immer mehr dieses, ja, oder Instagram lebt ja mittlerweile sehr stark von dem kopierten Snapchat-Prinzip. Und jetzt wollen sie da immer noch mehr machen. Also teilst du da andere Inhalte jetzt oder wie gehst du das ganze Thema an oder wie siehst du das überhaupt?
Ja, also ich generell, ich muss das noch mehr machen. Ich bin auch versuchen, gerade so eine Strategie entwickeln, wie ich es mache. Wollte jetzt so ein bisschen, habe ich mir überlegt, dass ich die Stories nämlich als eine Art Vlog, das ist so durchleiten werde, muss ich mir überlegen, wie ich das dann schlau mache. Dann natürlich immer was einstreuen, mal hier ein neues Video und so weiter und so fort. Und unten die Bilder, dass ich mein Feed so ein bisschen als Marketing-Vehikel benutze, mal einen Spruch reinmache, mal ein Live-Bildchen zeige von irgendeinem Event und so weiter und so fort. Und da will ich auf jeden Fall mehr machen. Und ich sehe es halt, dass es sehr, sehr stark wächst. Man sieht es auch bei anderen YouTubern, die immer stärker auf dieses Instagram verweisen. Man sieht es aber auch, dass bei Facebook immer mehr die Attention so ein bisschen weggeht, sich auf Instagram rüberzieht, auch wenn ich in meinem persönlichen Umfeld oder Bekanntenumfeld, Freundesumfeld gucke, sehr stark, dass die Leute wirklich da sind und so durch die Storys sehen, weiterklicken. Also die Aufmerksamkeit ist da, die ist jetzt nicht nur bei Facebook, das scrollt man maximal vielleicht noch mit so einer Geschwindigkeit durch irgendwie und nimmt das gar nicht mehr richtig wahr. So eine Regel. Und der Vorteil ist halt, dass bei Instagram Stories noch alles angezeigt wird, also man hat auch eine super mögliche Reichweite. Wenn man nur gefolgt wird bei den Bildern, ist das schon gar nicht mehr so. Wird wahrscheinlich die auch in nächster Zeit schon wieder ändern, beschweren sich die Leute wieder, aber ist alles umsonst. Und ja, das wird sich wahrscheinlich noch richtig extrem entwickeln. Also ich sehe es bei meiner Mutter, die irgendwie auch Instagram meint, dass sie nachts immer relativ lang wach ist und dann um 2, 3 nochmal alle Instagram-Stories von ihren Mädels, denen da folgt, anguckt und meine Mama ist fast 60 und da sind auch Zielgruppen, wo man vielleicht gar nicht denken würde, die man da erreichen kann. Also ich glaube, das ist so auch der Schnellziel, um nochmal das Wort auf Berlin zu bekommen. Es ist gerade so ein bisschen Instagram. Also ich sehe es auch bei allen Freunden, wie viele zu nutzen, immer mehr da reinkommen, was da gepostet wird von Trash, das ist sehr gut auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, ist schon extrem. Aber cool, dass deine Mama da auch drin ist. Meine kriege ich da nicht mehr rein.
Ja.
Die fragt noch heute, wie ich mein Geld überhaupt verdiene. Aber ja,
Ja.
also wir kennen auch viele, so gerade auch so Best-Ager-Kanäle. Also es gibt da wirklich sehr gute
Ja.
Best-Ager-Influencer-Kanäle. Das ist auch ein Bereich, der sehr gut ist. Und da ist es halt auch wieder anders, wie sagen wir mal, der bei diesen ganzen Lifestyle, Fashion, Beauty-Kanälen, wo hauptsächlich halt ja, viel hochwertige Inhalte einfach auch vermittelt werden. Ja, also wir kennen natürlich
Ja.
auch Fashion-Mädels, die haben am Anfang auch sämtliche Outfits gepostet. Jetzt sind sie dann Mutter geworden und plötzlich ändert sich auch so der ganze Content und die Themen, wo sie
Ja,
streuen.
ja,
Und
ja, ja,
also ist schon auch immer interessant und ich finde, da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, wie jetzt auch ganze auch große Influencer-Kanäle, was mit denen in 2, 3 Jahren oder so ist. Ja.
ja. Ich denke, das ist, wie du es gerade gesagt hast, dass die Mutter geworden sind und dass es halt nicht irgendwie so ein festes Programm ist, sondern dass es halt so eine Lebensjourney ist, dass ihr Erfolg dokumentiert wird und nicht irgendwie ja, produziert wird, das Ganze, sondern einfach sein Leben ein bisschen zu dokumentieren, die Firma zu dokumentieren, sein Hobby zu dokumentieren, keine Ahnung, angeln. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Aber sein Prozess von A nach B irgendwie so ein bisschen zu dokumentieren, ist, glaube ich, interessant. Nicht, dass man die nächste Kim Kardashian wird, aber dass man seine Nische vielleicht findet und da ein Stück weit erfolgreich wird.
Okay. Gehen wir nochmal kurz auf deinen Kanal ein. Was waren denn jetzt so seit Mai 2015 so deine erfolgreichsten Videos? Also, oder gibt es irgendwie einen bestimmten Themenbereich, der immer gut funktioniert oder der sehr stark nachgefragt wird? Oder gab es ein Video, das extrem ja, hervorzuheben ist, auch von den View-Zahlen und weißt du vielleicht auch warum?
Jetzt im Dezember war sehr stark, beziehungsweise Ende 2017 durch diesen Krypto-Hype und da habe ich ein paar Videos drüber gemacht und da bin ich so auf der Welle mitgesurft, kann man sagen. Das lief sehr gut und wird auch immer noch sehr viel geklickt. Deswegen schieße ich da immer mal ein Video nach, da weiß ich, okay, da kommen auf jeden Fall ein paar Views bei rum. Dann ansonsten, was immer gut funktioniert, ist was mit passives Einkommen. Wie kann man passives Einkommen aufbauen und sowas. Das ist auch einer meiner stärksten Videos gewesen, bis vor diesem Bitcoin-Hype. Das passive Einkommensmöglichkeiten oder sowas. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt 130.000 hatte oder sowas. Oder vielleicht. Das funktioniert immer sehr gut. Ansonsten, die P2P-Kredite ist jetzt wahrscheinlich, wenn Leute zugucken oder zuhören, sehr speziell. Aber in der Szene sind die Videos mal sehr gern gesehen, beziehungsweise kommen da sehr gut an. Das sind so die drei Gruppen. Und ja, cool, klar, wenn man irgendwie jetzt ein Video machen würde, so kannst du 500 Euro in 10 Tagen verdienen, würde wahrscheinlich auch jeder draufklicken, müsste dann natürlich auch was rumkommen, aber ich glaube, dann wäre ich auch nicht mehr authentisch, wenn ich solche Videos die ganze Zeit machen würde.
Ja. Stimmst du dann auch meiner Meinung dazu? Also ich sag immer, so ein YouTube-Kanal muss nicht unbedingt jetzt ganz viele Abonnenten oder sonst was haben, damit jetzt ein YouTube-Video erfolgreich wird. Also das empfehle ich auch immer Firmen, die einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen, sondern und man darf sich auch nicht so verkünsteln. Da gibt es, glaube ich, auch, ich weiß nicht mal, in welchem Podcast es war, gab es auch so ein Beispiel, wo einer gesagt haben, meistens Leute, die so aus der Filmbranche und so kommen und dann sich im YouTube versuchen, scheitern kläglich, sondern oft auch so wie jetzt hier das Skype-Interview, das Wackelvideo, kommt oft besser an. Aber was ich sagen wollte, dass man
Ja.
einfach sagt, okay, hey, macht relevanten Inhalt, weil bei YouTube entscheiden nicht die Follower. Natürlich ist es gut, wenn man eine bestimmte Menge hat und die dem Video ein bisschen Push geben. Aber letztendlich ist ja YouTube
Ja.
wie Google, ja. Und wenn du ein gutes Thema hast, es gibt ja auch Kanäle, die sind so Privatkanäle, die haben gar keinen Abonnenten. Da kenne ich so einen, der hat so einen Rasenmäher vorgestellt, ja. Und der hat, glaube ich, über 100.000 Aufrufe und es ist auch sein einziges Video. Aber warum? Weil es
Ja.
halt ein Thema ist, wo viele beschäftigt. Und ich sage immer, wenn es ein gutes Thema ist, dann trägt sich das in YouTube und in Facebook und überall von alleine weiter, weil in YouTube, finde ich, entscheidet einfach die Community, ja, und nicht unbedingt ja, die große Abonnentenzahl.
Definitiv, ich stimme mit ein. Es gibt ja auch das Buch 1000 True Fans, also hat lieber 1000 echte Fans als irgendwie 1 Million. Und selbst wenn man nur einen echten Fan hat und der seine Ahnung 10.000 Euro ausgibt, um dich irgendwo einzuladen, dann hast du wahrscheinlich mehr als irgendwie, wenn du 10.000 hast und irgendwie keiner guckt deinen Content. Also das ist schon sehr wichtig, dass die Leute auf jeden Fall richtig mit Engagement dabei sind, Relevanz haben, dass man mit denen interagiert, mit denen spricht und sowas. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als sich an irgendwelchen Abonnentenzahlen aufzuhängen. Also klar, so ein Grundrausch ist natürlich schön, dann gucken wahrscheinlich schon mal 300, 200 Leute das Video. Aber wie du schon gesagt hast, wenn das irgendwie gut ankommt, wenn das authentisch ist, irgendwie, der hat eine emotionale Intelligenz, der kann einfach mit der Kamera umgehen oder mit Menschen umgehen, dann ist das viel, viel, viel besser, anstatt irgendwie sich ein Skript aufzuschreiben, das abzulesen und dann jede Woche ein Video zu machen. Also ich glaube, das muss dann schon immer locker, ehrlich und so rüberkommen. Und dann ist es viel, viel mehr wert, anstatt sich zu verkünsteln mit Schauspielern. Und gibt sogar im Bekanntenkreis einer, die jetzt gerade so ein bisschen Instagram anfängt und Schauspieler, das sieht immer sehr lustig aus. Also wahrscheinlich, weil man es vom Schauspiel so gelernt hat irgendwie und dann mit dem neuen Medium, ja, vielleicht nicht so, sind nicht so authentisch, also nicht so nicht alltäglich ist, dann kommt es wahrscheinlich ein bisschen komisch in die Höhe.
Wäre für dich nicht auch live was gut? Da wärst du jetzt wieder weg von deinen Erklärvideos, aber jetzt gerade auch in Instagram finde ich, also ich folge zum Beispiel auch vielen Vertriebsleuten, jetzt zum Beispiel auch Dirk Kreuter oder sowas, weil ich auch den Podcast ja. und Instagram cool finde. Und der hat ja auch jetzt ja, sagen wir mal, glaube vor einem Jahr ganze Digitalisierung für sich entdeckt, ist aber sehr erfolgreich. Und die nutzen ja auch wirklich Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live. Wäre das für dich nicht auch was, wo du sagst, hey, um hier in Instagram oder allgemein, dass ich zum Beispiel auch Donnerstagabends immer so hier ja Q&A Talerbox Folgen mache oder so?
Definitiv. Viele Gedanken, viele Ideen sind so in meinen Skripten beziehungsweise in meinem Evernote, in dem Gehirn von extern gespeichert. Sind die Überlegungen da, sowas mal zu machen, sei es auf Instagram, wirklich dann irgendeinen anderen Finanzexperten in irgendein Fintech zu gehen, irgendwie, und dann erst Talerbox, dass die Leute den Gast Fragen stellen, mir Fragen stellen, dass das so ein bisschen, ja, wie ein Podcast von Gary Vee wird, irgendwie, dass die Leute dann Fragen stellen und wir die beantworten, dass dann wiederum User-Generated Content ist, Leute können live gleich Fragen stellen. Definitiv, glaube ich, muss ich mir machen, ich weiß nicht, ob ich keine richtige Rampensau dafür bin, aber ich glaube, ich müsste einfach mal aussetzen. Ich glaube, ich bin dazu ja zu schüchtern oder habe Angst, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es hinbekommen, aber man weiß es nicht. Man muss es einfach mal machen.
Wenn ich das Interview jetzt hier anschaue, ich glaube, dir würden viele folgen. Also ich würde es cool finden, weil ich einfach auch denke und ich das auch mag, wenn so Leute in ihrem Bereich und da habe ich einfach den Eindruck bei dir, Experten sind, ja, und einfach Leuten was mitgeben können, ja, und wenn es auch nur eine halbe Stunde oder sonst was ist, aber also ich würde es an deiner Stelle glaube ich schon mal probieren und ich glaube, das könnte sehr gut ankommen. Und
Ich weiß, mir gleich mal hier auch.
Ja, und vor allem wenn es funktioniert, ja, ist es ja das Einfachste, hier irgendwie einen guten Finanzbrand zu finden. Also liebe Finanzbrands, ja. Wenn ihr Interesse am Talerbox habt, Live-Video, meldet euch bei ihm. Und ja, also ich finde auch, dass gerade auch im YouTube-Bereich oder allgemein, wenn man auch jetzt die Influencer-Szene anschaut, sehe ich das eher als Zukunft. Also auch nicht in Instagram, so diese Bilder, das ist schön und gut, aber oft sind auch, ja, kann man sie in bestimmten Bereichen, sehen irgendwie alle gleich aus, ja, und hier kann man sich einfach unterscheiden und kann einfach auch den Leuten einen Mehrwert geben. Also das finde ich auch gerade im YouTube-Bereich, finde ich diese Tutorial-Geschichten und Entwicklung auch richtig gut, ja, und die gibt es ja auch in sämtlichen Bereichen, ja, wie mache ich mein tolles Gartenbeet und lauter solche Sachen oder gerade im Handwerkerbereich und finde ich einfach klasse, ja, und wenn dann jetzt noch Live-Videos kommen, also ich glaube, da kann man schon einiges machen.
Bin ich voll ganz bei dir, auf jeden Fall. Ich kann daraus ja dann wieder Content für Instagram machen, den da rausschneiden, ja. Stories und so weiter. Also man kann dann halt auch so eine gute Multi-Content-Strategie machen, was ich noch zu wenig mache. Also ich nehme zum Beispiel meine Videos, mache daraus einen Artikel, aber man könnte zum Beispiel daraus vielleicht eine Podcast-Spur machen, man kann das vorlesen lassen, man kann da aus diesen Videos nochmal einzelne Bildchen nehmen, die man dann irgendwie auf Instagram postet, also man könnte noch viel mehr machen. Ich bin, glaube ich, zu sehr in dieser Produktion gefangen, aber deswegen ja auch, dass ich es nicht im Gesicht mache, dass ich mich jemand rausziehen kann, jemand finden, der mich da ersetzt auf dem Schuh oder irgendwie bei der Produktion des Videos und man halt irgendwie den Absprung schaffen, ist manchmal schwieriger, als man denkt irgendwie.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Podcast-Interview. Eingangs hatte ich es gesagt, du hast ihn auch gerade schon erwähnt, Gary Vee ist, glaube ich, so dein Favorite Podcast. Vielleicht kannst du ja mal sagen, also ich kenne ihn auch von den von den Podcasts und kenne auch viele, die ihm folgen. Habe auch sein Buch zu Hause, das ich sehr empfehlen kann. Könnt es ja auch in die Shownotes zum Beispiel machen und auch den Podcast. Vielleicht kannst du mal den ganzen Zuhörern sagen, warum du jetzt ihn gerade cool findest und vielleicht hast du noch andere Podcasts, die du auch empfehlen kannst.
Warum höre ich ihm zu? Weil ich glaube, er extrem authentisch ist, man sehr, sehr viel lernen kann. Also man muss eigentlich nur angucken, was er macht. Also ich folge ihm eigentlich auf Instagram, er macht jeden Tag einen Podcast. Er produziert, wie gesagt, was ich schon öfters erwähnt habe, den Content gar nicht, sondern er dokumentiert eigentlich seinen Arbeitsalltag und er hat neben dem ganzen Social Influencer-Kram, was er da macht, irgendwie hat 17 Leute um sich herum, die das Ganze produzieren, filmen, Copywriter schneiden, weiß was ich was alles. Also auch ein großes Team, also alleine schafft man das natürlich auch nicht mehr, aber hat nebenbei auch eine ganze Company, also die Media Gary Vee Company, wo er quasi großen Firmen wie Procter & Gamble, die er jetzt eigentlich quasi mit dem Social Influencer nicht direkt anspricht, für die macht er Werbung, dann hat er jetzt auch noch so eine Sports Company gegründet, wo er aus irgendwelchen NFL-Stars oder Marken macht, wie man die wirklich da hinbringen kann zu der Marke. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich die Folge, um das Ganze zu lernen, wie man eine Media Company auch, was er schon hat. Und dann, weil er auch sehr praktische Tipps gibt, zum Beispiel die $1.80-Strategie, hat er gesagt, auf Instagram, dass man sich 9 Hashtags raussucht und die Hashtags dann wirklich die Kommentare da drunten beantwortet, in der Community irgendwie bekannt wird, wirklich schreibt den Leuten und dann natürlich auch sehr viel, schnelles Wissen, was man machen kann, wie das Ganze funktioniert, wie man ihn verfolgt und also man kann sehr, sehr viel davon lernen auf jeden Fall. Das ist so ein Grund, warum ich ihn folge. Andere Podcasts in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Ich bin so ein bisschen auf diesen Podcast hängen geblieben. Eigentlich fällt mir jetzt gerade keiner ein. Hab jetzt gerade keinen mehr, dem ich so zuhöre. Ich hatte mal Hebelzeit, das war vom Bekannten der Podcast, aber der ist jetzt auch wieder eingestellt, deswegen habe ich aktuell eigentlich keine. Aber vielleicht hast du noch eine Empfehlung für mich, sag
ich. Ja gut, ich allgemein mag Tobi Beck seinen Podcast, Bewohnerfrei.
Ja.
Der schaut sich erfolgreiche Leute an, wie sie jung waren, wie sie da hingekommen sind, was sie dann erlebt haben und so weiter. Das finde ich immer sehr interessant. Ich finde auch ihn ganz cool. Dann klar, Dirk Reuter und solche Geschichten, weiß mich halt aus Vertriebssicht. Aber allgemein ist ja Vertrieb, wird ja immer falsch verstanden. Also man verkauft sich ja tagtäglich. Ja. Und hier kommen einfach auch allgemeine Lebenstipps. Ja. Gibt viele. Dann, wie heißt sie? Seiler ich muss nachschauen. Haben wir gleich. Ich habe auch ihr Buch, kommt auch aus Berlin. Von Happy.
Ich weiß.
Sag mal, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen?
Ist eine Frau, oder?
Ja, aus Berlin. Happy Holly Confident, halt der Podcast. Laura Maria Seider, genau. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, Laura, dann hau mich, aber ich glaube es richtig. Wir machen die Podcast-Empfehlung noch unten mit rein und Aber sie hat auch ein cooles Buch geschrieben, das ich gerade lese, wo es auch so allgemein um zu sich finden oder den richtigen Weg einfach einschlagen Also ist sehr, sehr cool und machen wir unten in die Shownotes alles rein und ja. Genau.
Dann passt.
Am Ende vom Podcast machen wir auch immer ein paar fünf kurze, knackige Fragen. Ich würde dir jetzt die einfach stellen und ich hoffe, du hast da eine Antwort drauf. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann finden wir vielleicht noch eine andere.
Ach, das wurde geschossen, hoffentlich, ja.
Ja, die eine weiß ich schon vom Vorgespräch, kannst du nicht beantworten, weil du kein Bücherfan bist. Hast du eine Buchempfehlung? Oder vielleicht hast du trotzdem eine?
Ich habe doch noch eine Buchempfehlung. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe die Videos aber gesehen dazu, beziehungsweise ich habe das Skript, was mal auf seiner Seite war, habe ich auch schon mal durchgelesen. Und das Buch heißt Principles von Ray Dalio. Der hat den größten Hedgefonds der Welt und hat aber auch sehr interessante Ansichtsweisen, wie man an das Leben erfolgreich drangehen kann, wie man sich mit Prinzipien quasi zum Erfolg arbeiten kann. Also das Buch kann ich jedem empfehlen, aber auch die Videos auf YouTube dazu, gibt es eine Videoreihe von 5 Stück, glaube ich.
Okay.
30 Minuten, wenn man die mal angeguckt hat, super interessantes Video, der hat auch noch ein Video, wie die Wirtschaft funktioniert, also der Mann ist wirklich genial und wäre Familiardär auf jeden Fall.
Cool, machen wir in die Shownote rein. Dann, was ist Freiheit für dich?
Meine Wünsche, Träume und Ziele leben zu können, also das und tun lassen können, was ich will eigentlich.
Okay.
Cool. Und die Mittel damit zu haben, ja.
Ja, cool. Wie entspannst du gerne?
Beim Sport, früher war das extrem, beim Joggen, also teilweise, ich gehe täglich eigentlich ins Fitnessstudio, für mich ist das fast schon wie so eine Meditation bei anderen, weil ich da irgendwie mit dem Kopf frei werde, wird ja auch Dopamin beim Sport ausgestoßen, ja. Also irgendwie, ich muss täglich Sport machen, sonst fühle ich mich schlecht, also das,
okay.
Das ist so meine Beruhigung, Meditation.
Schon wie eine leichte Droge.
Ja, definitiv. Also ich bin süchtig. Also
aber ist ja eine gesunde.
Nicht laufen konnte, ich hab gesagt. Ja.
Ja, okay, cool. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre dies?
Müsste man jetzt eigentlich Weltfrieden sagen, aber das wäre wahrscheinlich so sehr plakativ, was man ändern könnte.
Ja, du wärst jetzt eine gute Fee und du könntest was ändern.
Die Chancengleichheit für alle beim Staat. Okay. Irgendwie. Weil die gibt es nicht wirklich. Also, dass jeder die gleichen Mittel, die gleichen Chancen hat, weil ich glaube.
Meinst du jetzt beruflich, oder?
Wird das Ganze. Ja, für alle Länder irgendwie die Chancengleichheit, okay, weil die natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Kann jemand sein, der. Dem seine Eltern finanzieren das ganze Studium, er hat immer die Freizeit, kann immer alles machen, was er möchte und andere kann sich nicht mal leisten zu studieren und diese Chancengleichheit. Aber vielleicht ist das auch nichts Gutes, aber mal gucken. Also, ja. Wenn mir noch irgendwas anfällt am Ende, dann sag ich es, aber das wäre jetzt so das, was mir spontan einfällt. Also das soll auch spontan sein.
Ja, ist schon, wäre spannend, weil ich schaue mir ja auch so viele Biografien oder Erfolgsbücher an, Erfolgsgeschichten. Wenn man da aber mal schaut, ja, ist ja bei den meisten wirklich so, dass die dann eher ja aus ärmeren Verhältnissen kommen und dann glaube irgendwie vielleicht auch mehr den Ehrgeiz haben. Natürlich gibt es auch manche, die haben so ein bisschen ja noch einen Puffer vom Elternhaus dahinter und können vielleicht ein paar Sachen schneller machen. Aber wenn man wirklich mal so viele anschaut, ja, mussten ja wirklich sehr viele immer kämpfen, auch wenn man große wie Apple und andere anschaut, sind ja die Leute oft nur das Endprodukt, aber nicht diesen Weg und diese viele Rückschläge, die sie in dieser Zeit auch nehmen mussten, ja. Also vielleicht könnte das ja auch negativ sein.
Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Aber wo ich dir recht gebe, das...
Könnte das ein Nachteil sein, ja.
Ja, wo ich dir recht gebe, das wäre, glaube ich, spannend, wenn man so Länder anschaut, ja, wenn man jetzt schaut, so sagen wir mal allgemein hier in Deutschland, was soll dir im schlimmsten Fall passieren, wenn du jetzt einfach mal sagst, okay, ich versuche was zu gründen oder sowas, ich sag mal so, du wirst hier vom Staat aufgefangen, in vielen anderen Ländern, selbst auch in Amerika und sowas, bist du halt einfach auf der Straße, ja, oder auch in Entwicklungsländern ist noch viel schlimmer, du hast gar nicht diese Möglichkeiten, ja, so leicht wie hier überhaupt was auf die Beine zu stellen, ja.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich würde es mal revidieren, ich würde sagen, wenn ich eins ändern könnte, dass jeder immer glücklich ist. Also dass er das schätzt, was er hat eigentlich, was man viel zu wenig macht irgendwie.
Ja, das stimmt.
Dass man sich bewusst wird, also das war mir zum Beispiel dann sehr stark bewusst, dass ich nicht mehr joggen konnte und dass ich eigentlich immer mich bewegen konnte. Ich war immer noch eigentlich gesund und Arme sind alles dran und weiß nicht, ich war es alles gut irgendwie. Aber dass man zu wenig schätzt das, was man hat und irgendwie doch den Moment glücklicher ist, mal irgendwie, dass man daran vielleicht erinnert wird oder sich das mal wieder in die Gedanken ruft auf jeden Fall. Das vielleicht auf jeden Fall.
Ja, sehr guter Punkt, weil oft das, was so alltäglich ist oder was so zur Gewohnheit wurde, das schätzt man gar nicht mehr. Ja, also sehr in vielen Bereichen. Aber ja, und gerade bei Verletzungen merkt man oft auch, für was man auch bestimmte Muskeln oder Körperteile benötigt. Ja.
Ja, das war ja jetzt eigentlich sehr lapidar. Ich meine, Knie hat fast jeder mal Probleme, aber wenn jemand dann eine schwere Krankheit bekommt und auf einmal im nächsten Moment ist alles, was so sonst für Probleme sorgt im Alltag, eigentlich wie weggeblasen und dass man sich das so bewusster macht auf jeden Fall und dahingehend dann vielleicht glücklicher ist.
Ja, okay. Und die letzte und abschließende Frage, wer würdest du gerne für einen Tag sein? Also welche Person und warum?
Gary Vaynerchuk, um zu sehen, ob er wirklich so hasselt, wie er es tut, was ich auch glaube, aber weil es mir wahrscheinlich auch einen riesen Ruch geben würde, irgendwie das Ganze zu managen, mit den Leuten abzuhängen, dann wahrscheinlich viel zu lernen irgendwie, doch, ja, das würde mich mal sehr interessieren irgendwie. Also das ist auch so ein bisschen mein Ziel, wo ich hin möchte, was ich selbst darstellen möchte vielleicht, also so, das ist auf jeden Fall so eine Vorbildfunktion und das würde ich gerne mal einen Tag erleben oder hoffentlich irgendwann mal jeden Tag erleben können, wenn ich selbst schaffe.
Okay, cool. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende, sind ein wenig über der Zeit, fast 1,5 Stunden, aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen und ich bin auch davon überzeugt, dass die Community hier einiges mitnehmen kann und wir verlinken natürlich Bastian seine Kanäle unten in die Shownotes, auch alle anderen Tipps, die so im Interview jetzt kamen. Und natürlich wird es uns freuen, wenn ihr ein Like für den Podcast gibt, wenn ihr ihn weiterempfehlt und gerne auch positive oder negative Kritik uns zurückgeben könnt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage Tschüss zu Bastian und Tschüss zu euch allen.
Ich sage auch Ciao.